Radio 1.
Heute startet eine Ausstellung über Heavy Metal in der DDR in der Kulturbrauerei. Und das haben wir zum Anlass genommen, um einen, der mittendrin war, nämlich Basti, den Gitarristen von Knorkator, mal anzurufen. Denn er weiß wohl am besten, was da abging. Noch bevor es Knorkator gab, war er in einer der wichtigsten Heavy Metal Bands der DDR, die teilweise Auftrittsverbote bekommen haben, aber sehr verehrt wurden. MCB hieß seine Band. Ja, und ich habe ihn gefragt, haben die Heavy Metal Bands eigentlich eigene Songs gespielt oder haben die mehr gecovert?
Also jede Band hat eigentlich ihre eigenen Songs gespielt und hat dann aber natürlich auch immer noch von ihren großen Vorbildern auch noch ein paar Songs im Repertoire gehabt oder teilweise Hälfte-Hälfte so, ja.
Und worum ging es in den Texten dieser Bands?
In jedem Song ging es um irgendwas anderes. Also es war den Leuten gerade eingefallen. Manche haben zum Beispiel, Merlin war eine Band, die haben so mystisches Zeug und Excalibur über das Schwert gesungen und was das Ecke. Also wir haben bei MCB eigentlich also teilweise ganz witzige Songtexte gemacht, wie zum Beispiel die Heavy Metal Mischmaschine. Dann haben wir von Christian Morgenstern Sophie, mein Enkersmädel, vertont. Und vielleicht noch ein Beispiel, Formel 1 war ja eigentlich so die Nummer 1 im Osten. Ja, die haben versucht, so Alltagsprobleme mit dem Berliner Dialekt zu machen.
Wir hören mal rein in die Heavy-Metal-Musik aus der DDR und die Heavy-Metal-Mischmaschine, von der gerade die Rede war, die hören Sie da jetzt auch.
7 Meter seinem Bahn zwischen deinem und meinem Land.
Tja, was haben wir da jetzt gehört? 7 Meter Seidenband von Prinzip. Dann die bereits erwähnte Heavy Metal Mischmaschine von MCB an der Gitarre Basti. Und der Weg nach oben von Formel 1. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass die zuständigen Behörden die Songs einfach durchgewunken haben, weil man ja durch diese charakteristische Art zu singen die Texte sowieso nicht gut verstanden hat?
Bei der Musik haben sie ja gar nicht mehr gesagt, ab Mitte der 80er, muss ich sagen. Also da konntest du machen, was du willst. Und bei den Texten haben sie aber trotzdem immer noch gekickt, ist da vielleicht irgendwas Staatsfeindliches bei und bla 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 bla. Das war furchtbar. Also man musste aufpassen, wie vorher auch, dass man die Texte mit versteckten Botschaften eben macht.
Vielen Dank an Basti. Ja, in den 80ern, da hatten Jugendliche auf der ganzen Welt ein neues Mittel gefunden, um die älteren Generationen zu ärgern, wie es eigentlich nur Musik kann. Ich präsentiere Ihnen Heavy Metal, der Endgegner für sensible, erwachsene Ohren aus dieser Zeit. Und das gab es, Sie ahnen es oder vielleicht wissen Sie das, hüben wie drüben, also in der BRD, aber auch in der DDR. Und über Heavy Metal in der DDR wollen wir jetzt sprechen, denn so heißt auch eine temporäre Ausstellung, die Sie ab heute in der Kulturbrauerei ansehen können. Ich spreche über diese Ausstellung mit Franziska Gottschling. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Haus der Geschichte Bundesrepublik Deutschland. Guten Tag.
Hallo.
Ja, ich war jetzt etwas irritiert von diesem wissenschaftlichen Aspekt bei Heavy Metal. Da denkt man ja eher daran, dass wenn der Druck im Emotionstank zu hoch ist, dass das dann ein gutes Abluftventil sein kann. Wie kommt da die Wissenschaft ins Spiel?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Wir haben vor fast 2 Jahren eine Doktorarbeit hier präsentiert von Nikolai Okuniev, Red Metal, eine Heavy Metal Subkultur in der DDR. Und das war für uns der Anlass zu sagen, wir machen Ausstellungen zu lebensgeschichtlichen, alltagsgeschichtlichen Themen. Wir könnten doch mal eine Ausstellung zum Thema Metal machen und an diesem Thema mal die DDR-Geschichte erzählen und neu aufrollen. Und so kommen die Emotionen einmal ins Museum und Emotionen treffen da sozusagen die Wissenschaft.
Was für ein Lebensgefühl stand da dahinter bei den Musikern? Oder vielleicht auch natürlich bei den Leuten, die diese Musik sich angehört haben?
Ja, wir gehen sehr stark von den Fans und den Bands in der DDR aus, also erzählen wirklich ihre Lebensgeschichten. Und für viele, also viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die wir interviewt haben, ist es eigentlich bis heute eine Lebenseinstellung, Lebensgefühl, ein Ventil. Also all die Emotionen, die Metal-Fans und auch Musiker auf weltweit eigentlich beschreiben, die finden wir auch in dieser Ausstellung wieder, kann man sagen. Also genau.
Also das war jetzt in der DDR nicht ein ganz anderes Ventil als meinetwegen in Amerika?
Nee, von der Musik her würde ich sagen nicht. Natürlich kam da der Staat ins Spiel. Also die DDR in den 1980er Jahren wollte nach wie vor den sozialistischen Menschen formen. Und es gab eben, also und dem Bild entsprachen irgendwie die Metaller überhaupt nicht. Genau. Also,
haben diese,
wenn ich vorstelle, lange Haare, das war lange Haare bei Männern und die Kutten und die Nieten und dieses Martialische, das war schon nicht gern gesehen im SED-Staat.
Und haben diese Bands denn mehr kopiert oder haben die vielleicht auch einen ganz eigenen, so einen DDR-Metal-Stil entwickelt?
Also die meisten Bands haben kopiert und haben dadurch auch sozusagen bei ihren Auftritten die Fans damit beglückt. Also man konnte in der DDR keine westliche Metalband live sehen. Und das war ganz wichtig für die Fans, zu Live-Konzerten zu fahren. Und die meisten Bands haben sich dann, also MCB zum Beispiel hat Motorhead gecovert. Formel 1, die bekannteste Metalband in der DDR, hat Iron Maiden gecovert. Und die haben aber auch, weil man ja auch eigene Sachen spielen musste in der DDR, also man brauchte eine Spielerlaubnis, um auftreten zu dürfen. Und deswegen waren auch eigene Sachen dabei und eben auch Heavy Metal auf Deutsch, was auch irgendwie ganz besonders ist für den DDR-Metal.
Aber das ist ja tatsächlich ganz schön, dann haben die das vielleicht gar nicht nur unbedingt gecovert, weil sie die Musik selber toll fanden, sondern um diesen Zuhörern in der DDR auch mal zu ermöglichen, einen Iron Maiden-Song zum Beispiel live zu sehen.
Genau.
Hätte man ja sonst gar nicht gekonnt. Wie politisch waren denn diese Metal-Bands in der DDR? Also war das schon ein Statement, so eine Band zu gründen und dann auch aufzutreten?
Ja, das Besondere an dieser Szene ist eigentlich, dass sie sich als ziemlich unpolitisch verstanden hat. Also ich sag mal, die Metaller wollten ihrer Leidenschaft frönen, wollten nach Feierabend eben Bier trinken, ihre Musik hören, sich austauschen, zu Konzerten fahren. Und eigentlich war das kein politisches Statement, sondern es wurde aber sehr politisiert eben von vom SED-Regime, von der Stasi auch. Also einige Konzerte wurden eben auch überwacht. Es finden sich in den Stasi-Unterlagen heute auch Fotos von Heavy-Metal-Konzerten, die eben damals observiert worden sind. Also im Gegensatz zu den Punks zum Beispiel, die ja außerhalb der Gesellschaft standen, war sozusagen so ein durchschnittlicher Metal-Fan, der hat seine Ausbildung gemacht, der ging einer Arbeit nach und eigentlich hat er versucht, sich mit dem System irgendwie zu arrangieren.
Jetzt stellt sich natürlich noch ein bisschen die Frage, was wurde denn aus diesen Metal-Bands der DDR nach 89?
Ja, also die Euphorie 1989, 90, dass man nun endlich die westlichen Idole live sehen kann, führte eben auch dazu, dass dass viele Metal-Bands in der DDR sich aufgelöst haben, direkt in Anfang der 1990er Jahre. Und dass die Szene so ein bisschen auseinanderbrach. Also die Netzwerke brachen auseinander durch auch den Wegzug, also das, was man in der Transformationszeit generell erzählen kann, dieser Wegfall der alten Strukturen, das gilt in dem Fall auch für die Metal-Szene. Und die meisten Bands haben sich dann eben aufgelöst und konnten eben im internationalen Markt aber auch einfach nicht bestehen. Das muss man auch so sagen.
Aber ja, genau, also was ja bestanden hat, ist immerhin Basti, heute an der Gitarre bei Knorkator und seinerzeit der Gitarrist bei einer der wichtigsten Metal-Bands der DDR, MCB nämlich. Die Ausstellung Heavy Metal in der DDR, die findet also ab heute statt, 19.03.24, bis zum 9. Februar im nächsten Jahr und zwar in der Kulturbrauerei. Und ich habe darüber gesprochen mit Franziska Gottschling. Herzlichen Dank.
Danke auch.
Tschüss.
Tschüss.